ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Sportschau Wintersport Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin, eine echte Größe des Wintersports, die auf den Skisprungschanzen dieser Welt Geschichte geschrieben hat, Katharina Schmid. Sie ist nicht nur mehrfach ausgezeichnete Weltmeisterin, sondern auch eine beeindruckende Persönlichkeit, die mit ihrer Leidenschaft und ihrem Kampfgeist begeistert. Auf der Schanze und neben dem Sprungturm, denn sie ist sozial engagiert und setzt sich bis heute für fairere Bedingungen im Sport ein. Wir sprechen heute über ihre herausragende Karriere, ihre Rückkehr zu alter Stärke nach Rücktrittsgedanken und über ihre Version für die Zukunft des Skisprings, insbesondere für Frauen. Und darauf kommen wir natürlich später zu sprechen. Aber zuerst sage ich herzlich willkommen, Katharina Schmid. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank.
Katharina, wo treffen wir dich gerade an? Wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Yamagata in der Nähe von Tsao.
Okay, also das ist jetzt die nächste Station.
Genau, ja, das ist die nächste Station jetzt hier in Japan.
Ich habe es gerade gesagt, ihr seid momentan auf Japan-Reise am vergangenen Wochenende in Sapporo. Da ist es nicht ganz so gut für dich gelaufen. Einmal Platz 6 und Platz 7 und du hast bei Instagram dazu geschrieben, ja, ich verlasse Sapporo mit gemischten Gefühlen. Leider konnte ich die Sprünge nicht zeigen, die ich zeigen wollte, aber ich freue mich über unser großartiges Mannschaftsergebnis. Kannst du jetzt sagen, Haken dran, weiter geht's oder wie gehst du mit dem Wochenende um?
Ja, doch. Ich habe da schon einen Haken dahinter gemacht. Wir haben das natürlich analysiert. Ich habe geguckt, an was es genau lag, warum es halt nicht optimal lief. Ja, wir haben die Sprünge auf dem Video nochmal angeschaut, haben kleine Fehler gefunden. Ja, und habe das jetzt abgehakt und werde versuchen, das in Tsao besser zu machen.
Du kommst ja mit deinem Sport quasi um die halbe Weltkugel herum. Ist das so, dass du auch mal Zeit hast irgendwie für Sightseeing oder habt ihr da gar keine Zeit für?
Doch, tatsächlich haben wir gerade jetzt hier in Japan, weil wir doch länger sind, hatten wir am Montag auch einen Tag frei und konnten uns dann Sapporo ein bisschen angucken. Da haben wir dann schon Zeit. Oft fehlt die Zeit natürlich, weil man sieht oft nur Flughafen, Hotel und Schanze, aber auf so längeren Reisen nimmt man sich doch dann mal die Zeit.
Okay, was habt ihr euch da angeguckt? Bekommt ihr dann so Insider-Tipps oder guckt ihr in den typischen Touristenführer?
Ja, wir haben natürlich schon, oder ich war jetzt schon öfter ja in Sapporo, habe da ein bisschen rumgeguckt. Wir waren sehr gut Sushi essen, ja, haben so ein bisschen die Stadt erkundet, genau.
Okay, kann man ja auch machen, ne? Also wenn man schon mal da ist, dann sollte man das auf jeden Fall machen fürs Fotoalbum. Kommen wir mal zurück aufs Sportliche. Du trägst ja weiterhin das gelbe Trikot. Biathletin Franzi Preuß, die gerade ebenfalls das gelbe Trikot trägt als Spitzenreiterin, die hat gesagt, das wiegt gar nicht mal so schwer, aber jetzt erkennt mich jeder auf der Strecke. Wie ist das bei dir? Wie empfindest du das Tragen des gelben Trikots?
Ja, es fühlt sich schon ganz cool an, das gelbe Trikot zu tragen. Ist was ganz was Besonderes und es fliegt sich ganz gut in dem gelben Trikot, muss ich sagen.
Okay, also kriegt man direkt Höhenluft so ein bisschen durch das Gelb.
Ja, schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Ich glaube, das beflügelt einen natürlich schon, wenn man da bei den Weltcups als Letzte oben steht in Gelb. Hat auf jeden Fall was.
Ich wollte gerade sagen, du stehst als Letzte oben und man erkennt dich auch sofort durch dieses gelbe Trikot. Es wird ja auch viel gerade über Gleichberechtigung im Skispringen gesprochen, unter anderem deswegen.
Selina Freitag hat ein Problem. Nicht mit ihrer sportlichen Leistung, sondern mit dem, was sie dafür bekommt.
Ich habe so ein Partner-Bag bekommen mit Duschcreme und Shampoo und 4 Handtücher. Und dann ist es halt, ja, so, ja, ja, hier. Wir hatten jetzt leider kein 500er oder so, würde ich mal sagen, übrig.
Die Prämie für ihre gewonnene Qualifikation geht nach hinten los und stößt gleichzeitig ein Thema nach vorne an. Die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern im Skispringen.
Ja, und das war bei dem Two Nights Tour Tourstopp in Oberstdorf. Schwierige Satzbau. Da hatte Selina Freitag gerade die Qualifikation gewonnen. Katharina, wie viele Interviews hast du bisher zu diesem Thema gegeben?
Ja, schon ein paar. Ich glaube, das hat auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt. Wir wurden gehört. Und ja, ich habe schon ein paar Interviews dazu gegeben.
Okay, und was hast du dazu gesagt? Also warst du ebenfalls fassungslos oder hast du dich da so ein bisschen rausgehalten?
Nee, ich finde, die Seli, die hat es auf jeden Fall richtig gemacht. Sie hat es auf jeden Fall gut angebracht. War natürlich auch der richtige Zeitpunkt in der Saison, damit man das auch hört. Nee, es ist natürlich einfach ein bisschen unglücklich gewählt. Wir bekommen normalerweise halt nichts bei einer Quali. Dann Handtuch und Shampoo zu wählen, ist doch ein bisschen unglücklich, wenn man weiß, die Herren bekommen 3000 Schweizer Franken für einen Quali-Sieg.
Ja, es wurde so ein bisschen als das Shampoo-Gate behandelt, was ja für ordentlich Wirbel gesorgt hat. Und ich muss persönlich sagen, als ich das gehört habe, ich konnte das in diesem Moment erstmal gar nicht so wirklich glauben, als Selina Freitag das in diesem Interview gesagt hat. Du hast in einem Interview gesagt, dass du nicht genau weißt, was passieren müsste, damit ihr genauso viel Preisgeld bekommt wie die Herren, dass ihr erst einmal darum kämpft, mehr traditionsreiche Wettkämpfe zu bekommen, wie unter anderem die komplette Vier-Schanzentournee. Wie müde macht dich dieser Kampf? Also ich meine, wir haben jetzt 2025, da sollte man doch meinen, um Gleichberechtigung im Sport muss man nicht mehr so dermaßen kämpfen, oder?
Es kostet natürlich schon ein bisschen Energie, aber ich setze mich auch gerne für unseren Sport ein. Ich weiß, die Frauen davor haben das schon sehr lange Zeit gemacht, damit wir überhaupt da sind, wo wir jetzt sind. Ich weiß auch, dass sich viel geändert hat die letzten Jahre, aber ich will dann auch nicht einfach nur still da sitzen und mich drüber ärgern, dass nicht mehr passiert. Drum sage ich auch da immer gern was dazu. Klar brauchen wir die Wettkämpfe wie eine Vierschanzentournee, um auch so eine Plattform zu haben, eben wie die Herren. Es ist, ja, kostet schon ein bisschen Energie, aber die habe ich gerne für das.
Aber wie wird das denn aufgenommen von offizieller Seite? Also wenn ihr da einen kritischen Blick habt oder wie zum Beispiel auch Selina Freitag das öffentlich macht und sagt übrigens das und das habe ich dafür bekommen. Also wie wird das aufgenommen? Wird das im Nachgang nochmal thematisiert? Bekommt ihr da irgendwelche Konsequenzen im schlimmsten Fall oder wie sieht das aus?
Wir haben jetzt Gott sei Dank keine Konsequenzen bekommen, weil wir unsere Meinung da sagen. Es wird, denke ich, schon gehört, aber oftmals werden gerade bei mir jetzt mit dem Vierschanzentournee-Thema werden viele Ausreden gesucht, meiner Meinung nach. Und es wird nicht alles offen dargelegt, wie natürlich wir Sportler das gerne hätten. Von Sportlerseite natürlich wissen wir nicht immer, was alles im Hintergrund läuft und wir kennen uns da vielleicht auch manchmal sportpolitisch zu wenig aus, aber ich finde, wir dürfen natürlich unsere Meinung sagen und dürfen das auch öffentlich machen.
Ja, ich glaube, der vorrangige Aspekt, weswegen ihr nicht jetzt in Innsbruck oder auch Bischofshofen gesprungen seid, war ja, dass es angeblicherweise vor allem auch an der Bergiselschanze keine Flutlichtanlage gibt. Ihr sollt ja integriert werden und das Ganze soll ja nicht exkludiert werden. Also was sagst du zu solchen Äußerungen?
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil wir schon viele Wettkämpfe an gleichen Tagen mit den Herren zusammen hatten. Also es ist möglich, oder auch irgendwie einen Tag versetzt zu springen, wäre für uns ja auch in Ordnung, irgendwie am Qualitag von den Herren unseren Wettkampf zu machen. Ich glaube, da sind wir Mädels ja schon auch flexibel. Aber ja, wenn es wirklich an einem Flutlicht scheitert, dann weiß ich nicht, wie wir das die letzten Jahre geschafft haben, auch an anderen Orten, wo vielleicht kein Flutlicht da ist oder wir es trotzdem irgendwie an einem Tag hingebracht haben, zwei Wettkämpfe zu machen.
Ja, du hast das gerade so schön auf den Punkt gebracht, es werden halt eben immer irgendwelche Ausreden gefunden. Jetzt hat zum Beispiel Sportdirektor Horst Hüttel zu dem Stopp in Oberstdorf gesagt, zu dem Shampoo-Gate, bevor man sowas schenkt, schenkt man lieber gar nichts. Und dass die Frauen mittlerweile in der Primetime springen, ist ja auch schon eine Errungenschaft. Darauf sollte man auch mal blicken. Was sagst du denn dazu?
Ja, natürlich hat sich einiges getan. Wir sind ja auch schon froh und wir wollen ja auch nicht undankbar sein für das, was wir schon haben. Wir wissen, wir haben deutlich mehr Wettkämpfe die letzten Jahre bekommen. Wir haben eine Two-Nights-Tour, das heißt, wir haben schon eine halbe Vier-Schanzentournee bekommen. Und wir sehen das natürlich auch, dass gerade vom Deutschen Skiverband, von der Seite viel kam die letzten Jahre, was es uns dann eben ein bisschen leichter macht, ja, das Thema anzugehen und gesehen, dass sich viel getan hat. Aber als Sportler kann es einem, glaube ich, immer nicht schnell genug gehen, weil wir wissen ja alle nicht, wie lange wir noch springen oder wie viel Zeit uns da wirklich noch bleibt, wie lange wir noch da vorne dabei sind und so gut sind wie halt jetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Zeit ist ja auch immer eine Frage der Perspektive und dieser Aussagen. Also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das ist zwar alles schön und gut, aber ein Handtuch bezahlt nicht deine Miete oder man kann auch nicht als Währung im Supermarkt damit einkaufen gehen. Nur mal dazu. Gibt es denn trotzdem etwas, was dir Hoffnung macht, dass diese Ungleichheiten in Zukunft auch überwunden werden können?
Ja, ich bin da schon sehr optimistisch. Also wie gesagt, wir wissen, was sich in den letzten Jahren getan hat. Wir sehen, unser Kalender wird voller. Wir haben mehr Großchancen dabei. Die Pläne sind ja auch so, dass man den Herren- und Damen-Weltcup zusammenlegen will. Es sieht schon sehr optimistisch aus für die nächsten Jahre.
Momentan, apropos optimistisch, läuft es ja auch für euer komplettes Team richtig gut. Selina Freitag springt immer wieder mit aufs Podest. Agnes Reisch musste sich ja aufgrund von vielen, vielen Verletzungen in den letzten Jahren immer wieder zurückkämpfen. Kann jetzt auch kontinuierlich abliefern. Wie siehst du gerade diese Entwicklung eures kompletten Teams?
Ja, es ist mega cool. Es macht gerade unglaublich viel Spaß, in dem Team dabei zu sein und zu springen. Ja, es sind so viele Mädels, die da das Potenzial haben, vorne mit reinzuspringen. Gerade auch mit der Seli und der Agnes, die jetzt die letzten Wochen Vollgas gegeben haben. Und das macht es mir natürlich auch ein bisschen leichter, da ganz vorne drin zu wissen, okay, wenn ich vielleicht mal einen schlechten Tag habe und nicht ganz so abliefer, dann steht halt, wie jetzt in Sapporo, die Seli auf dem Podest. Und das macht es natürlich auch für mich ein bisschen leichter, nimmt ein bisschen Druck raus.
Ich wollte gerade sagen, ist das für dich auch mal ganz gut, nicht den Fokus immer nur auf dir zu haben als Teamleaderin?
Ja, schon. Also ich hatte das ja jetzt schon die letzten paar Jahre, dass eben viel Fokus auf mir lag. Ich weiß auch damit umzugehen, auch mit dem Druck, den ich mir wahrscheinlich selber mehr mache. Aber es tut schon gut zu wissen, die anderen schließen auf und sind da, wenn ich mal ein bisschen federn lasse.
Beziehungsweise du hast ja auch gesagt, ne, Selina Freitag, jetzt am vergangenen Wochenende in Sapporo vor dir gelandet. Wie ist das denn, wenn Selina vor dir landet oder wenn so eine Nika Priuz, die ja gerade eine deiner ärgsten Konkurrentin auch um den Gesamtweltcup, vor dir landet? Also gibt es da Unterschiede?
Ja, natürlich gibt es Unterschiede. Ich glaube, man freut sich immer für die Teamkollegin noch mal ein bisschen mehr mit als für andere Leute. Ich finde es ganz cool, dass es so spannend ist, auch um den Gesamtweltcup. Natürlich würde ich gern am liebsten immer da ganz vorne stehen. Ich glaube, sonst würde ich jetzt nicht hier weiter trainieren und machen. Aber natürlich vergönne ich es auch den anderen, gerade aus dem eigenen Team. Da freut man sich auf jeden Fall mit.
Ich wollte gerade sagen, vorne zu stehen, du hast ja auch unglaublich hart dafür gekämpft und auch so ein bisschen mit dir gerungen. Wir haben ja in Nürnberg bei der Einkleidung im vergangenen Jahr miteinander gesprochen. Da hast du erzählt, dass du darüber nachgedacht hast, deine Karriere zu beenden vor dieser Saison. Wie blickst du denn jetzt so ein paar Monate später auf diese Gedanken von damals?
Ich bin ganz froh, dass ich meine Karriere nicht beendet habe.
läuft ganz gut gerade, ne?
Ja. Läuft ganz gut. Ja. Natürlich kann man das immer nicht wissen bei so einer Entscheidung, aber ich wusste schon, dass wenn ich mich dafür entscheide, weiterzumachen, dass ich auch alles reinlegen will und alles versuchen will, um wieder da zu sein, dass es natürlich jetzt so aufgeht und ich gerade im Moment Weltcup-Führende bin, hätte ich ja auch nicht wissen können, aber ich glaube, so im Nachhinein, ich würde mich ärgern, hätte ich doch aufgehört.
Du hast ja auch erzählt bei dieser Einkleidung, dass du dich ein bisschen rausgezogen hast, dass du auch bei den Offiziellen gesagt hast, ich brauche ein bisschen Zeit. Und das Interessante der ganzen Geschichte ist, wir hatten letztens Stefan Kraft bei uns im Podcast, der gesagt hat, vor seiner erfolgreichsten Saison, die ja letzte Saison war, war mal eben so 6 Wochen auf Weltreise, wo natürlich das Trainerteam, der Trainerstaff auch nicht so begeistert war. Da musste er sein Training ja auch ein bisschen umbauen. Und dann hat er den Gesamtweltcup gewonnen. Also wird das jetzt etwas, wo du sagst, ja, das könnte ich jetzt mit in meine Vorbereitung mit einbauen, mal ein bisschen mehr Zeit auch für mich zu nehmen, sich auch mal irgendwie mehr zurückzunehmen, weil anscheinend ist es ja erfolgreich.
Ja, ich glaube, das sieht von außen dann immer ein bisschen anders auch aus, klar. Ich habe mir auch nach der Saison natürlich die Zeit genommen. Ich war länger im Urlaub, bin deutlich später ins Training eingestiegen. Ich glaube, das kann man nur machen, wenn man so viele Jahre davor halt hart trainiert hat und wirklich mehr Trainingsjahre auch schon mitgemacht hat, eben auch wieder Kraft, die jetzt, ich glaube, der weiß genau auch, was er tut und ich wusste auch, okay, ich brauche eben die Zeit für mich und habe dann aber auch beschlossen, wenn ich wieder anfange, dann halt Vollgas. Es war am Anfang auch ein bisschen rumpelig, mein Trainingsstart wieder. Ich wollte halt von 0 auf 100 und habe dann auch gemerkt, okay, ich muss es vielleicht ein bisschen langsamer angehen. Ja. Aber ja, irgendwie bekommt man, glaube ich, in den Jahren auch das Gespür dafür, was ich dafür brauche, um wieder irgendwo da vorne mitzumischen.
Das sind dann so die eigenen Ansprüche, denen man dann genügen möchte, ne? Und sich dann maßlos darüber ärgert, wenn es am Anfang nicht so funktioniert. Aber dann den Schalter umzulegen, zu sagen, ja, ich brauche ein bisschen Zeit, weil ich habe mir jetzt auch ein bisschen Zeit genommen. Also dementsprechend muss die Maschinerie erst wieder anlaufen. Du warst ja auch im regen Austausch mit dem Trainerteam und auch mit Sportdirektor Horst Hüttel. Das hatte er auch erzählt in seiner Folge vor ein paar Wochen. Und da hat er auch mal erzählt, dass ihr miteinander Pizza essen wart. Was habt denn ihr da besprochen, wenn ich mal Mäuschen spielen darf?
Puh, alles Mögliche, glaube ich. Also wir saßen recht lang zusammen, haben über alles gesprochen. Also klar, auch über das Sportliche, wo die Reise hingehen soll, was wir aber auch schon in der Vergangenheit erlebt haben. Wir haben auch ein bisschen Privates geredet. Der Horst kennt mich ja schon echt lange und ja, war ganz nett der Abend.
Und eine leckere Pizza gab es anscheinend auch. Kann man ja auch machen.
Ja, das gab es natürlich auch.
Ja. Ja, du hast ja gerade gesagt, dass du natürlich deswegen so privilegiert warst, das machen zu dürfen, weil du ja auch viele Trainingskilometer mittlerweile abgerissen hast, viele Trainingsstunden, aber natürlich auch, weil du absolut in Vorleistung gegangen bist mit deinen ganzen Weltmeistertiteln, mit den ganzen Titeln, die du ja auch schon erzielt hast. Er hat mir auch erzählt, dass er froh ist, dass du weitermachst, weil das komplette Team dich noch braucht, um sich weiterzuentwickeln. Eine Teamleaderin, die den Takt und den Ton angibt. Ist das eine Rolle, die dir gefällt oder über die du gar nicht großartig nachdenken musst, weil du es einfach machst?
Ich glaube tatsächlich, dass ich da mittlerweile gar nicht mehr so viel drüber nachdenke. Ich bin da so irgendwie in die Rolle reingeschlüpft. Natürlich durch die Erfolge auch und ich mache das auch gern. Ich bin froh, wenn ich da auch jetzt von den jüngeren Athleten ein bisschen Druck nehmen kann, dass die sich vielleicht da im Hintergrund gut entwickeln können und dann mich hoffentlich einholen.
Also, dass du quasi der Schirm bist über die.
Ja, schon. Gerade als junge Athletin, wenn man da von ganz jung irgendwie da direkt so reingeworfen wird, da prasselt natürlich viel auf einen ein. Gerade wenn man jung auch so erfolgreich ist, da kann schon sein, dass man anfangs ein bisschen überfordert ist. Und ich hoffe, ich kann die da gut irgendwie denen ein bisschen was abnehmen auch.
Auf einmal hat man so ein Sportschau-Mikrofon unter der Nase, ne? Dabei will man einfach nur springen. So, jetzt ist natürlich.
Das gehört dazu.
Das gehört dazu. Und da bereitest du die natürlich auch drauf vor und sagst, hier, da kommen komische Leute von der Sportschau, die fragen dann komische Fragen. Nein, alles gut. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie willst du denn das komplette Team zur nordischen Ski-WM vom 26. Februar bis 9. März in Trondheim führen? Hast du da schon einen Plan? Was sind deine persönlichen Ziele?
Ja, ich bin da eigentlich recht entspannt. Ich weiß, es wird schwierig, die letzte WM irgendwie zu toppen. Ich weiß aber auch, dass ich jetzt gut in Form bin und wenn ich so jetzt die nächsten Wettkämpfe weitermache, dann bin ich da sehr optimistisch, dass wir in Trondheim da gut auflaufen, auch als Team. Wir sind sehr stark unterwegs und wenn ich da irgendwie annähernd hinkomme, wie ich in Planica war, dann wäre ich schon ganz zufrieden.
Aber machst du jetzt irgendwas anderes, weil irgendwie die WM bevorsteht? Oder sagst du einfach, nee, business as usual, ich ziehe eine Stiefel jetzt durch, wir denken von Wochenende zu Wochenende?
Ja, schon so. Also natürlich ist es immer einfacher gesagt als getan, aber ich versuche schon, mich von Wochenende zu Wochenende zu konzentrieren, fokussieren, dass die Wettkämpfe Schritt für Schritt passen und ich einfach dann mit einem möglichst optimalen Gefühl zur WM fahren kann und ja.
Und eine Goldmedaille vielleicht im Einzel holen.
Ja, das wäre natürlich der Traum. Ja, schon. Ich glaube, es hat jeder das Ziel, da um die Medaillen mitzukämpfen, vor allem um die Goldmedaille.
Wir würden es dir auf jeden Fall sehr, sehr doll gönnen und vor allem wünschen. Also die Daumen sind auf jeden Fall jetzt schon mal gedrückt. Bis dahin, Dankeschön. Ich quetsche mir die Daumen bis dahin. Sind es aber noch ein paar Wochen. Und bis dahin bekommt ihr natürlich auch die komplette Saison der deutschen Skispringerinnen und Skispringer hier bei uns in der Sportschau, entweder im TV oder im Livestream in der ARD Mediathek. Und natürlich sind wir auch in Trondheim mit für euch am Start. Also drückt die Daumen für Katharina Schmid, Selina Freitag oder Karl Geiger. So, jetzt blicken wir mal ein bisschen zurück. Ich habe es ja eben immer wieder ein bisschen angesprochen. Du hast eine beeindruckende Karriere bisher hingelegt. Du bist siebenfache Weltmeisterin, zweimalige Olympia-Silbermedaillengewinnerin und aktuell führst du auch im Gesamtweltcup. Wenn du so auf deine Karriere zurückblickst, was war bisher so dein persönliches Highlight?
Schwierig. Ich glaube, was halt mega geil war, war die WM in Planica. Umso länger das jetzt her ist, umso bewusster wird mir das auch immer noch, was ich da irgendwie geschafft habe, dass ich da in 4 Wettkämpfen 4 Medaillen geholt habe, 3-mal Gold. Ich glaube, das war so mit die coolsten 2 Wochen. Aber irgendwie natürlich, jeder Weltcup-Sieg hat seine eigene Geschichte dahinter. Jede WM-Medaille ist was ganz Besonderes. Ja, schwierig, da immer so ein was rauszusuchen.
Aber würdest du sagen, dass du deine Siege oder auch deine Medaillen mit Emotionen verbindest? Also, dass du dann genau weißt, so und so habe ich mich da und da gefühlt? Und das ist das, also dass es da dann passiert? Oder wie ist das?
Ja, schon. Also ich kann mich da immer ganz gut noch daran erinnern, wie sich das eben angefühlt hat. Wahrscheinlich bei meinen Silbermedaillen mehr noch als bei den Siegen, weil da natürlich die Freude war über die Medaille, aber auch der Ärger mit dabei war, weil es oft so knapp war auch. Egal ob jetzt bei der WM in Seefeld oder auch bei den Olympischen Spielen war es, bei der ersten Silbermedaille war es noch in Ordnung für mich. Ich habe mich mega gefreut, aber halt 4 Jahre drauf wieder Silber zu holen, wo es dann doch recht knapp war, da war erstmal die Enttäuschung größer als die Freude und im Nachhinein bin ich aber auch dafür dankbar.
Also so ein bisschen für Learnings oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich habe auf jeden Fall daraus gelernt und im Nachhinein weiß man das, glaube ich, auch immer mehr zu schätzen, auch eben eine Silbermedaille mehr zu schätzen, als wenn man dann halt irgendwie so ein Jahr gerade wie letztes Jahr hat, wo dann nicht so gut läuft, da würde man ja sich mehr über halt zweite und dritte Plätze freuen als in dem einen Jahr vielleicht.
Es ist natürlich auch schwierig für euch. Ihr werdet immer an Medaillen ja auch gemessen, gerade bei solchen Großveranstaltungen dann auch immer bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, ich hatte ein schweres Jahr vor, ich habe mich wieder auf die Beine gekriegt, also dementsprechend oder selber auf die Beine gestellt. Deswegen bin ich eigentlich selber auch sehr zufrieden mit der Medaille. Ich glaube, da wieder den Fokus für sich zu finden, ist relativ schwierig, oder?
Ich weiß nicht. Ich habe dann klar immer den Ehrgeiz, wenn ich da hinfahre, dann will ich unbedingt um die Medaillen mitkämpfen. Ansonsten würde ich ja nicht davor so hart trainieren. Aber man weiß es, glaube ich, immer erst im Nachhinein mehr zu schätzen als in dem Moment.
Die nächsten Olympischen Winterspiele 2026 in Italien, in Cortina d'Ampezzo, Mailand, stehen ja schon in den Startlöchern. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir vor den Olympischen Spielen nochmal ein Interview dazu führen könnten. Ich finde, glaube ich, die Olympischen Spiele sind noch ein bisschen weit weg, aber wir würden dir natürlich dann endlich die Goldmedaille auch wünschen bei den Olympischen Spielen. Wenn man als Sportlerin so viel Erfolg hat wie du, dann wirkt das ja immer so, als wenn dir das einfach immer so zugeflogen wäre. Aber was hat da in den letzten Jahren wirklich hintergesteckt? Also gab es Momente, die besonders herausfordernd für dich waren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man hat als Athlet viele Momente, gerade im Training, wo man mit sich hadert. Auch mental bin ich jetzt deutlich stärker geworden die letzten Jahre. Man hat schon immer irgendwie auch Momente, wo man so einen Durchhänger hat, egal ob im Wettkampf oder im Training. Und natürlich sieht von außen das oft so einfach aus, wenn es eben gut läuft, aber ich glaube, jeder Athlet ist schon mal durch Zeiten gegangen, wo es eben nicht so einfach war. Und da ist wichtig, gute Leute um sich rum zu haben, selber da auch ja Fehler sich einzugestehen und aber da versuchen, das Beste daraus zu machen und stärker daraus wieder hervorzukommen.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja immer wieder zurückgekommen, stärker denn je. Was motiviert dich denn besonders in solchen Momenten? Also würdest du sagen, du brauchst dann die Menschen um dich herum oder gibt es irgendwelche Tricks oder keine Ahnung was, die dich in solchen Momenten motivieren?
Nee, ich brauche auf jeden Fall die Leute um mich herum, die mich da auch wieder motivieren. Und ja, wenn ich manchmal selber irgendwie vergessen habe, was ich schon alles erreicht habe, die mir das einfach bewusst machen, wie weit ich schon gekommen bin. Und dann kommt immer so mein Ehrgeiz durch, wo ich sage, okay, es reicht aber halt doch noch nicht ganz und ich weiß, ich kann das doch noch vielleicht ein bisschen besser und will es auf jeden Fall nochmal versuchen. Also ich habe gute Leute um mich rum, auch Mentaltrainer um mich rum, die mir helfen. Auch ein Mentalpferd, sage ich immer, das mir dann manchmal so einen kleinen Schubs gibt, wo ich dann merke, okay, ich ja, ich kann es doch und ich will noch mehr.
Ein Mentalpferd, habe ich das richtig verstanden?
Ja, doch.
Was ist ein Mentalpferd? Das interessiert mich.
Ich mache so pferdegestütztes Coaching, also das ist so Mentalcoaching mit einem Pferd an meiner Seite. Das ist ganz schwierig, anzulügen. Also ich bin der Meinung, man kann, gerade wenn es um die Psyche geht, um das Mentale geht, vielleicht Menschen anlügen oder sich selber auch belügen. Aber das Pferd, da habe ich das noch nicht geschafft. Das spürt es dann immer ganz gut und gibt mir manchmal dann auch so einen kleinen Schubs, wo ich merke, okay, da steckt irgendwie noch was, was vielleicht raus müsste.
Okay, also das stupst sich dann richtig an, wenn es dann sagt, nee, Katharina, so nicht. Ich habe dich durchschaut.
Ja, genau. Also das reagiert dann immer anders auch. Und die Mentaltrainerin, die kennt natürlich die Pferde, weiß, wie die reagieren und bohrt dann manchmal auch nach. Und manchmal gibt das Pferd wirklich mit dem Kopf so einen Schubs oder wälzt sich dann oder reagiert anders. Also es ist immer ganz, ganz interessant zu sehen und ja, merkt man dann direkt.
Aber wie bist du da drauf gekommen? Weil das ist ja schon eine interessante Therapieform, ne?
Ja, ist ganz interessant. Bei uns in Oberstdorf wird es eben angeboten. Also PGC Allgäu, ich mache hier mal kurz Werbung.
Darfst du.
Die bietet es eben in Oberstdorf an mit einem Pferd und ich finde das ganz interessant.
Ja, vielen Dank für die Werbung. Auf jeden Fall cool. Hatte ich so jetzt gar nicht wirklich auf dem Schirm. Wie wichtig ist dir denn deine Familie auch in solchen Momenten, wenn du jemanden brauchst, der dich wieder so ein bisschen aufbaut?
Ja, sehr wichtig. Also mir ist die Familie sehr wichtig. Ich bin froh und habe eben das Privileg, auch wirklich immer auch zwischen den Wettkämpfen heimzukommen, da wo ich groß geworden bin. Ich habe meine ganze Familie um mich rum und das ist mir wichtig. Oftmals geht es dann nämlich gar nicht dann mehr um den Sport, um uns Skispringen, sondern um was ganz was anderes, einfach auch mal wegzukommen von dem Ganzen, wo ich merke, okay, es gibt auch noch anderes und klar bin ich Skispringerin, aber ich habe halt auch noch ein privates Leben und bin da auch wertvoll darin und ja, bin nicht nur eben immer nur die Skispringerin.
Aber wie ist das denn mit deinen Brüdern? Also deine Brüder sind ja ehemalige Skispringer. Also ist das dann mit denen so, dass du auch manchmal fachsimpelst oder die dir sagen so, Katharina, das war jetzt hier nicht so gut?
ganz wenig eigentlich. Also klar kommt manchmal so ein Seitenhieb und da kommt so, ja, hier den oder den Fehler, das kannst du schon besser, aber mehr kommt da eigentlich auch nicht. Also die wissen auch, ich habe hier die Trainer um mich rum, die genau die Aufgabe haben, dann mit mir diese Fehler auszuarbeiten. Und da geht es eigentlich ja auch in der Familie gar nicht so oft ums Skispringen.
Ja, ich habe letztens ein Interview gesehen mit deinen beiden Brüdern. Da platzte der Stolz quasi heraus. Also die sind unfassbar stolz auf dich und auf alles, was du da erreicht hast. Wenn du dir solche Interviews mit deinen Brüdern dann anschaust, denkst du dir manchmal so, wenn die wüssten, was die manchmal mit mir gemacht haben zu Hause und mich geärgert haben. Ich brauche eine Gegendarstellung. So.
Schon so ein bisschen, nee. Yeah. Ich freue mich einfach, also ich das Interview von den zwei wusste ich auch tatsächlich vorher nicht, dass die das gemacht haben und ich habe mich da riesig gefreut. Ich muss schon so ein bisschen eine Träne auch verdrücken, weil eben auch mein großer Bruder da so gesagt hat, ja, sie hat's geschafft und wir halt leider nicht. Und ich hoffe immer, dass ich denen halt eben auch mit meinen Erfolgen so ein bisschen, ja, das Ganze ausgleichen kann. Ich weiß, dass es die gerade auch im Springen nicht immer so einfach hatten und ich hoffe, dass die wissen, dass so meine Erfolge, dass da auch ein ganz großer Teil von denen mit drin steckt.
Also ich glaube, das wissen die, das kam bei dem Interview auf jeden Fall raus. Du bist ja die goldene Mitte, ne? Der eine ist älter, der andere ist jünger.
Genau, ja.
Golden schon von Anfang an. So kann man das, glaube ich, festhalten. Und was ich halt eben echt toll finde und was echt signifikant ist, also ihr habt ja echt einen richtig coolen Team-Spirit mit Celina Freitag und auch Agnes Reisch und Juliane Seifert, die alle dabei sind. Und du hast auch einen verdammt tollen Family-Spirit. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen als Geheimrezept, Erfolgsrezept ja bezeichnen. Oder wie würdest du es sagen?
Ja, doch, ich glaube schon. Also ich habe natürlich, also mir ist die Familie immer wichtig. Ich habe in unserer Mannschaft auch so ein bisschen so eine Ersatzfamilie dann immer. Ich kenne die Mädels schon so lange, die jetzt hier dabei sind, oder auch die Jüngeren, die jetzt dazukommen. Das ist wie so eine kleine Familie auch dann unterwegs, und es ist mir auch wichtig, dass die Stimmung da passt. Und ja, ich glaube auch, dass sich gerade so jüngere Athleten dann auch ganz, ganz gut aufgehoben fühlen in unserem Team. Ja,
gerade wenn ihr so eine längere Japan-Reise habt, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich miteinander versteht und vor allem, dass man auch eine Zimmernachbarin hat, die den gleichen Ordentlichkeitsgrad hat, oder? Oder ist das manchmal so, dass du durch die Zimmer gehst und dir denkst so, nee, hier muss aufgeräumt werden, Freunde, so geht das nicht.
Nee, ich bin da tatsächlich das komplette Gegenteil. Ich glaube, ich bin somit die chaotischste im Team. Es wissen aber auch alle und es ist in Ordnung, glaube ich. Also solange ich mit meiner Unordnung da niemand störe, sind die anderen dann auch damit einverstanden, glaube ich.
Das Wichtigste ist ja, dass du auf dem Backen alles dabei hast. Helm, Brille, Handschuh, Sprungski nicht vergessen, ja, und Sprunganzug, das wäre super. Und natürlich das gelbe Trikot. Wir haben es gleich geschafft mit dem Interview. Wir haben noch eine kleine Bitte zum Schluss. Und zwar wollen wir am Ende der Saison so eine Musikliste zusammenstellen mit ganz, ganz vielen Titeln von allen Wintersportstars, die wir bei uns im Podcast hatten. Da kann alles mit dabei sein, Schlager, Pop, Metal. Was ist denn momentan dein Lieblingssong, den du gerne irgendwie auf dieser Playlist sehen wollen würdest oder hören wollen würdest?
Da ist bei mir ganz klar Dancing Queen von ABBA.
Sehr gut. Hervorragend. Warum? Hat das irgendwie einen Bezug?
Ich höre das tatsächlich ganz oft auch vorm Springen, um einfach nochmal so ein bisschen lockerer zu werden. Das ist so, weiß nicht, mein Song für gute Laune.
Also wir werden beim nächsten Wochenende mal genauer hingucken, wenn du so mit dem Kopf wippst und so vor dich hinpfeifst, dann wissen wir ganz genau, okay, Dancing Queen. Genau, Dancing Queen von ABBA. Ja, sehr schön. Ich habe das hier alles aufgeschrieben und ich bin wirklich mal gespannt, was am Ende da alles auf der Liste stehen wird. Jetzt sagen wir aber erstmal vielen Dank, Katharina, für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Wir drücken dir die Daumen für die Saison, für die WM in Trondheim und würden uns natürlich riesig freuen, wenn das klappt mit den Goldmedaillen und natürlich auch mit dem Sieg der Gesamtwertung. Alles Gute weiterhin.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Ja, und das war unsere Folge mit Katharina Schmid, eine echte Legende im Skispringen und ein ganz großer Mensch auch abseits der Schanze. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da und teilt den Podcast überall, wo ihr könnt. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.